Ich bin froh, Otto, dass ich heute nicht der Einzige bin, der nervös ist. Man hat dir wenigstens nichts angemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr noch das erste Lied, das wir gesungen haben heute, im Sinn habt. Du kamst zu mir und fügtest mich zusammen. Wenn Gott unser Leben betritt, in unserem Leben am Wirken ist, dann setzt er Prozesse frei, die uns zusammenfügen. Prozesse der Heilung, Prozesse, die uns näher zu ihm bringen. Und dann auch das letzte Lied, eine Aussage, Liebe gibt niemals auf. Wenn Gott diese Prozesse in deinem Leben freisetzt, dann wird er damit nicht aufhören. Dann wird er damit niemals aufhören, niemals aufgeben. Und darum geht's heute. Da hinein möchte ich versuchen, mit ein paar Gedanken euch hineinzunehmen. Und ich habe mir dabei einen Vers aus Psalm 23 ausgesucht. Ein Vers aus Psalm 23. Nach dem Gottesdienst wird mich Natascha oben bei der Übersetzung wahrscheinlich steinigen. Das habe ich jetzt nicht mit dir abgesprochen, dass ich den ganzen Psalm lese. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischen Wassern. Er quickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst meinen Becher randvoll. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich möchte euch bitten, wenn wer kann, noch mal zu einem kurzen Gebet aufzustehen. Lieber Herr, du warst so bestrebt, uns vor Augen zu halten, Herr, wie sehr du dich um uns sorgst. Und Herr, wenn wir uns jetzt mit deinem Wort auseinandersetzen, möchte ich dich bitten, Herr, dass du mich, dass du uns berührst und dass du uns da begegnest, Herr, wo wir dich nötig haben. Du weißt darum. Amen. Amen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Dieser ganze Psalm ist so voller Bilder. Bilder, die mich faszinieren. Also ich bin sowieso fasziniert von Bildern, aber gerade auch die Bibel ist so voller Bilder. Und eines der Gründe, warum Gott in seinem heiligen Wort so viele Bilder gebraucht, ist der, dass wir Bilder verstehen. Sie holen uns ab, oft ohne, dass wir es erklären können, ohne, dass wir es groß in Worte fassen können. Sie berühren uns oft und auch in Tiefen, die gar nicht greifbar sind. Die, wenn man das so in Worte ausdrücken müsste, das würde uns vielleicht aber im ersten Bestreben gar nicht gelingen. Und manchmal führen sie uns vielleicht auch dahin, dass wir sie ganz schnell überlesen. So ging es mir lange Zeit mit einem Vers aus diesem Psalm 23, mit dem ich ehrlich gesagt auch nie besonders viel anfangen konnte. Dieser ganze Psalm 23, der hat eine Zielrichtung. Der drückt aus, wie Gott, der Herr, welche Art von Hirte Gott, der Herr, dir gegenüber ist. Die Zielrichtung dieses Psalms, dieses ganzen Psalms ist es, die Fürsorge auszudrücken, mit der Gott in deinem Leben am Wecken ist. Saftige grüne Weiden, dunkle Täler, die nicht dafür bestimmt sind, dass du darin verbleibst, sondern durch die er dich durchführen wird. Und dieser ganze Psalm hat die Zielrichtung, uns zu verdeutlichen, dass Gott achtsam, sorgsam mit unserer Seele umgeht. Und dafür gebraucht er diese Bilder. Und ich würde gern für heute einen Vers rausgreifen, Psalm 23, Vers 5. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Versuchung für uns, ganz schnell darüber hinwegzulesen, weil wir eigentlich so nicht in dem Sinne bedroht sind in unserem Leben, wie David, als er diese Worte gedichtet hat, bedroht, weil er hatte wirklich, war in ganz unmittelbar Feinden ausgesetzt, die ihn auch nach dem Leben getrachtet haben. Und das ist zum Glück bei uns in vielerlei Hinsicht anders. Aber was uns niemand erklären muss, ist, dass wir alle sehr wohl vertraut sind mit Kämpfen. Äußerliche Kämpfe, innerliche Kämpfe, Tumulte, die uns treffen, innere Bedrängnisse, von denen wir durchgeschüttelt werden. Und da kann jeder, der hier ist, mit Sicherheit in unterschiedlicher Intensität seine persönliche Geschichte dieser Kämpfe und Tumulte erzählen. Und da, das spielt der Herr auch nicht runter. Es gibt diese Kämpfe in unserem Leben, es gibt Feinde und die werden auch nicht schön geredet. Das ist ein Teil, das ist die Wahrheit, das ist Realität. Aber was genauso Realität ist, Wahrheit, und das berührt sich auch in diesem Wort, ist, dass Gott angesichts unserer Feinde für uns einen Tisch deckt. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Was heißt das? Ich bin überzeugt davon, dass dieses Bild von einem Muster, ein Muster beschreibt, durch das Gott in unser Leben hineinwirkt. Und ich werde versuchen, euch anhand zweier Begebenheiten in der Bibel mit hineinzunehmen, wie Gott im Leben von Menschen gewirkt hat, die Kämpfen gegenübergestanden sind, die Feinden gegenübergestanden sind. Und das ist einmal Isaak und das ist einmal Jesus, wie er mit seinen Jüngern umgeht im Neuen Testament. Die Bibel ist voller Begebenheiten, Situationen, die beschreiben, wie Gott seinen Kindern angesichts des Kampfes einen gedeckten Tisch bereitet hat. Jemand anders, der heute hier vorne stehen wird, der würde wahrscheinlich zwei andere Beispiele nehmen. Das sind irgendwie die Beispiele, die mir wichtig geworden sind. Erlaubt mir, euch da mit hineinzunehmen. Von Isaak wissen wir eigentlich nicht so viel, haben wir nicht so viele Informationen, wird nicht so viel berichtet, wie über seinen Vater Abraham und seinen Sohn Jakob erzählt wird. Er taucht in verschiedenen Situationen auf und dann wird es eigentlich relativ ruhig um ihn. Und wir wissen, dass er der lang ersehnte Sohn Abrahams und Saras war. Und dann begegnet er uns ganz groß in dieser krassen Glaubenstat seines Vaters Abrahams, als Gott ihn herausfordert und in 1. Mose 22, Vers 2 sagt: Abraham, nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria, bring ihn dort als Opfer dar. Und Gott, diese Situation, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, als Gott Abraham herausfordert, seinen Glauben prüft und ihm zumutet, diesen Weg bis zur Grenze des Erträglichen geht. Warum? Ich würde gern einige Verse aus dieser Situation lesen und heute vielleicht mal eine andere Perspektive betonen in diesen Worten. 1. Mose 22, ab Vers 6. Und also ich lasse Teil weg, da geht es eben darum, als Gott Abraham auffordert, eben Isaak zu nehmen, in das Land Moria zu gehen und ihn dort als Opfer zu bringen. Abraham trifft die Vorbereitung. Und dann lesen wir ab Vers 6. Er selbst nahm das Feuer, Abraham, und das Messer in die Hand. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Isaak sagte zu Abraham, seinem Vater, mein Vater. Der erwiderte, ja, mein Sohn. Isaak fragte, hier sind Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham antwortete, Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Dort baute Abraham ein Altar, schichtete das Holz darauf, dann fesselte er seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Was passiert zwischen diesen zwei Versen, dieses Gespräch als Abraham und Isaak sich über das Opfer unterhalten, zwischen der Tat, als Abraham ein Altar baut und dann seinen Sohn fesselt, um ihn auf den Altar zu legen. Was muss in der Seele von Isaak passiert sein in diesem Moment, seinen Vater so zu erleben? Sein Gott so zu erleben, einem solchen Kampf ausgesetzt zu sein. Was passiert in der Seele eines Kindes, das durch solch eine Situation gehen muss, wo die Geborgenheit und der Schutz, dem ihm sein Vater eigentlich schuldig ist, bis ins Mark erschüttert wird und Gott lässt Abraham und Isaak diesen Weg bis ans Äußerste gehen. Gott greift erst ein, als Abraham zum Messer greift und Isaak dieses Messer über sich sieht. Da rief ein Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham. Da antwortete er, hier bin ich. Der Engel sagte, streck deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts an. Bis dahin lässt Gott Abraham und Isaak diesen Weg gehen. Was muss? Ich weiß es nicht. Also wir sind hier in dem Bereich der Interpretation, aber ich finde es wichtig, darüber nachdenken zu dürfen. Was muss in diesem Moment in der Seele von Isaak passiert sein? Und in der Seele von Abraham? Was muss im Herzen von Jesus passiert sein, als Gott ihn auf diesem selben Berg, beladen mit all deiner Schuld, deiner Vergangenheit, deiner Zukunft, wieder als einzigen geliebten Sohn das Opfer gebracht hat und er von Jesus verlangt hat, diesen Kelch bis zum letzten Tropfen auszutrinken. Beladen mit der Schuld der ganzen Welt, als Gott sich abgewendet hat und Jesus wirklich der Dunkelheit und dem Zerbruch überlassen hat. Was muss im Herzen der Dreieinigkeit selber geschehen sein in diesen Momenten? Zurück zu Isaak. Ich glaube, dass die Erfahrung aus diesem Erlebnis, dieser Schatten, der sich dadurch in sein Leben der dadurch in sein Leben hineingebrochen ist, ein Leben lang Isaak nicht mehr losgelassen hat. Es gibt einen Anhaltspunkt in der Bibel, als später sein Sohn Jakob seinem Schwiegervater gegenübersteht und er auch Gott offenbaren muss, sich zu Gott bekennen muss, dann spricht er folgende Worte: Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Lohnt sich, diese Situation im Ganzen nachzulesen. Aber hier ist auch von diesem Schrecken Isaaks die Rede. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks an meiner Seite gewesen wäre. Es muss etwas aus dieser Situation heraus in das Leben von Isaak hineingebrochen sein, dass ihn es auch ein Leben lang eine Ausstrahlung auch nach außen hatte, so dass selbst sein Sohn Jakob diesen Bruch spüren konnte. Und dieser Schatten, dieser Zerbruch, dieser Kampf im Leben von Isaak hat Isaak auch mit hineingenommen in seine Beziehung zu seinem Gott. Isaak hat nicht seinen Glauben verloren, ganz wichtig. Und das finde ich als so berührend und ermutigend für mich selber, für uns. Weil hier genau auch dieser andere Aspekt dieses Psalmworts zum Ausdruck kommt. Er bereitet für mich einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott hat in seinem Wirken in das Leben von Isaak hinein nicht aufgehört, dafür zu sorgen, dass der Glaube von Isaak gewahrt wird, seine Beziehung zu ihm. Und er hat ganz konkret in den Umständen um Isaak gewirkt. Und das ist das, was auch wir aus seiner Hand nehmen dürfen. Wenn Gott Kämpfe in unserem Leben zulässt, wenn wir Feinden gegenüberstehen, innerlichen Feinden, unsere eigene Geschichte, dann trägt Gott auch Sorge dafür, und das sagt er uns in diesem Psalmwort zu, dass er uns an gedeckte Tische führt, zu denen er uns einlädt, an denen wir zur Ruhe kommen dürfen, an denen wir Heilung erleben dürfen. Und wie in welcher Form, nur als Beispiel, er das im Leben von Isaak gemacht hat. Wir wissen von Isaak, er ist weiterhin ein Mann des Gebets geblieben. 1. Mose 24, Vers 63, da wird von der Situation erzählt, dass seine Mutter, also Isaak hat wohl nach diesem Erlebnis, wir lesen nicht mehr von vielen gemeinsamen Begegnungen mit ihm und seinem Vater, was auch immer das bedeuten mag, aber er muss einen besonderen Bezug zu seiner Mutter, eine besondere Nähe, einen besonderen Bezug, eine besondere Beziehung zu seiner Mutter Sarah entwickelt haben. Und das ist für mich auch so ein Aspekt dieses gedeckten Tisches. Gott gesteht ihm das zu. Warum? Später, als Sarah alt und lebenssatt stirbt, lesen wir in 1. Mose 24, dass das Isaak wohl sehr nahe gegangen ist. Gut, es ist die Mama. Aber wohlgemerkt, er war zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Und in welchen Umständen um ihn herum wirkt Gott? Er findet für Isaak eine Frau. Und diese Worte, ich finde die so berührend, auch in ihrer Wirkung, würde ich euch gern vorlesen. 1. Mose 24. Erstmal Vers 62. Isaak wohnte damals im Süden des Landes Und wird von einer Wanderung erzählt, die er gemacht. Auf einer Wanderung kam er zum Brunnen Lahai Roi und am Abend ging Isaak zum Beten aufs Feld hinaus. Und vielleicht kennt ihr diese Begebenheit. Genau nach diesem Gebet fügt Gott es so, dass der Verwalter von Abraham zurückkommt mit der Frau Rebekka, die er für Isaak gefunden hat. Und dann endet diese Begebenheit mit folgenden Worten. Rebekka wurde seine Frau und er liebte sie sehr. Bei ihr fand er Trost nach dem Tod seiner Mutter. Rebekka wurde seine Frau und er liebte sie sehr. Bei ihr fand er Trost nach dem Tod seiner Mutter. Gott geht mit Isaak, ermutet ihm, einen furchtbaren Kampf zu, ein Erlebnis, das jahrelang noch in sein Leben überschattet und Spuren und Wunden hinterlässt. Aber in dem Maß, wie Gott ihm da ausgesetzt hat, hat Gott auch dafür Sorge getragen, dass die Bruchstücke seines Lebens zusammengefügt werden. Das ist die Art und Weise, wie Gott wirkt. Das war nicht eine zufällige Geschichte, sondern Gott wirkt auch in den richtigen Zeitpunkten. Er wirkt in den Umständen, die uns uns herum passieren, und er setzt auch diese Prozesse Prozesse der Heilung, des Trostes zum richtigen Zeitpunkt frei. Und auch da finde ich es so berührend, trotz dieser krassen Aussage, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks, was auch immer das alles da noch mitschwingt, zu dem wir keinen Zugang haben, das im Leben von Isaak vorhanden war, hat Gott immer gewährleistet, dass er sich mit allem, was er konnte, aber wann immer Gott offenbart wurde, hat er sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs offenbart. Gott hat Isaak Schweres zugemutet, Kämpfe, Feinde. Aber wo er das getan hat, hat er ihn auch wieder an seinen gedeckten Tisch geführt. Wir werden auch noch mal zu diesem Gedanken kommen, wie denn auch so ein gedeckter Tisch auch. Er entfaltet sich nicht nur an diesen großen Eckpunkten unseres Lebens, wie eine Heirat. Ich glaube, dass Gott uns auch im Alltag immer wieder zu gedeckten Tischen führt, die er für uns bereitet. Ein gedeckter Tisch, an dem wir angesichts unserer Feinde, was immer die auch für dich sind, Platz nehmen. Das ist gerade nicht eine zufällige Fügung von glücklichen Umständen, die uns dann irgendwie Ruhe schenken. Nein, das sind Prozesse, die Gott in unserem Leben freisetzt, um Gutes zu bewirken. Und ein ergänzendes Beispiel auch noch aus dem Neuen Testament dazu. Nach der Kreuzigung, das auch diesen Muster verdeutlicht, wie Gott in unser Leben hineinwirkt. Nach der Kreuzigung sind die Jünger am Boden zerstört. Da war so viel, dass sie wegstecken mussten. Manche finden sich wieder in ihrer Schuld, so wie Petrus. Manche in Furcht und Scham, weil sie Jesus im Stich gelassen haben. Und dann so dieses große Fragezeichen, wie es denn jetzt weitergeht. Und dann ist so diese großartige Begebenheit, die uns am Ende des Johannesevangeliums erzählt wird. Dann machen sie erstmal das, was sie immer gemacht haben, das, worin sie sich ausgekannt haben. 1. Johannes 21, Vers 2. Es waren dort beieinander Simon, Petrus, Thomas, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in jeder Nacht fingen sie nichts. Nach all diesen furchtbaren Erlebnissen, sie machen erstmal mit ihrem Gewohnten weiter. Und dann ist da auch so ein Detail, da war ich oft verleitet, einfach drüber hinweg zu lesen, Vers 9. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlefeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Also dazwischen ist nochmal eine Szene. Jesus schickt sie nochmal raus, sagt ihnen, wo sie die Netze auswerfen. Und das Netz ist voll nach der Auferstehung von Jesus. Also diese Begebenheit spielt sich nach der Auferstehung von Jesus ab. Das Netz ist voll und dann realisieren sie, hey, das ist Jesus. Und dann diese eine Szene, ein Detail, der eigentlich, würde man sagen, doch eigentlich total unnötig ist, müsste nicht erwähnt werden. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlefeuer brennen, darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Warum erwähnt die Bibel dieses auf den ersten Blick so scheinbar unwichtige Detail, dass es Jesus hier wichtig war, seinen Jüngern ein Essen zuzubereiten, ein Frühstück? Warum war es Jesus wichtig, seinen Jüngern dieses Essen auch selber zuzubereiten? Die Zeit hätte ja so gedrängt, hey, die Jünger standen der Aufgabe gegenüber einer ganzen Welt, eine ganze Welt zu missionieren. Jesus war nur noch eine kurze, beschränkte Zeit bei ihnen, bevor er in den Himmel auffahren würde. Warum noch diese, ich überspitze es mal, Verschwendung an Zeit? Jesus war es wichtig und offensichtlich war es wichtig für die Jünger. Es war das, was die Jünger in dieser Situation nötig hatten. Und Jesus trägt Sorge dafür, dass sie das bekommen. Der Geruch eines Feuers, frisches Brot, gegrillter Fisch, gemeinsames Frühstück. Und eigentlich bin ich mir, ich werde sie mal fragen, wenn ich im Himmel bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich bei diesem Frühstück nicht nur über geistliche Dinge unterhalten haben. Jesus sorgt ganz praktisch im Alltag dieser Jünger in ihrem Kampf für einen gedeckten Tisch. Er spielt die Geschichte, die Melodie ihres Lebens, die sie gerade nötig haben. Und das finde ich für mich selber auch absolut ermutigend. Du kannst dir nicht aussuchen, so sehr wir das uns auch wünschen würden, auf welche Schlachtfelder du gestellt wirst, welche dir das Leben zumutet, Gott zumutet. Aber darin haben wir die feste Zusage, dass Gott da ist mit seiner Fürsorge, mit seiner Art und Weise achtsam mit uns umzugehen. Und er hat nicht nur unsere Seele im Blick, auch unseren Körper, unseren Leib, unseren Geist. Und diesen möchte Jesus nähren. Ganz schlicht hier, und das fasziniert mich total, Jesus nimmt sich Zeit, mit den Jüngern zu frühstücken. Das war ihm wichtig. Frisches Brot, Fisch, ein Kohlefeuer. Und wenn Jesus in deinem Leben am Wirken ist, wenn er dir Kämpfe zumutet, wenn du Feinden gegenüberstehst, dann ist das Bestreben dieser Kämpfe, dieser Feinde, dass sie unseren Blick fixieren, dass sie unsere Blicke gefangen nehmen, weglenken von dem gedeckten Tisch, von den gedeckten Tischen, zu die uns der Herr einlädt. Und da sind wir oft verleitet. Aber genauso setzt Gott auch Prozesse frei, die uns zu seinen Tischen bringen. Jesus ist jemand, wenn er in deinem Leben am Wirken ist, er weiß, wie man Fisch zubereitet, frisches Brot, wie man Wasser in Wein verwandelt. Ich weiß nicht, was du gerade nötig hast, aber er weiß es. Und er wird diese Prozesse in deinem Leben freisetzen. Und das ist erhebend, auch in diese nächste Woche zu gehen. Das bindet uns näher und näher auch an ihn, an sein Wirken. Da, wo wir auch all das Hässliche und Unschöne mitnehmen in seine Gegenwart, ja, da kann das passieren, dass diese Dinge uns gefangen nehmen, uns unruhig machen. Das liegt im Wesen von Kämpfen, die Tumulten, die uns aufwühlen. Aber genau gerade angesichts der Feinde, und das nehme ich mit aus diesem Psalm, aus diesem Vers, er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, als geistliche Wahrheit, gerade dann ist Gott besonders bestrebt, Tische zuzubereiten, gedeckte Tische, mit all der Fülle, die wir nötig haben. Gott ist der perfekte Gastgeber und als einen solchen wird er sich um dich und mich sorgen. Und all die Kämpfe und Feinde werden es nicht verhindern, dass du diese gedeckte Tische siehst und wahrnimmst, weil er in demselben Maß, wie sie versuchen, dich von ihm wegzuziehen, bestrebt ist, dein Blick immer wieder auch auf diese Tische, die er dich einlädt und an denen er dich nähren möchte, dass du sie siehst und wahrnimmst und Voraussetzungen schaffst, dass sie auch in deinem Leben das bewirken, was er freisetzen möchte. Ich wünsche dir, egal was du in der kommenden Woche entgegengehst, dass du ganz sensibel und durchlässig dafür bist, ihn als den einen zu sehen und zu erfahren und kennenzulernen, der sich darum sorgt, in deinem Leben gedeckte Tische zuzubereiten. Und wir dürfen Ausschau danach halten. Wann immer wir uns, Entschuldigung, in einem Kampf wiedersehen, dürfen wir genauso auch nach seinen gedeckten Tischen Ausschau halten und diese erwarten. Möge er darin groß werden. Dankeschön.